Punk. Auf Punkrockers Radio.de.
Hallo zusammen, ihr hört Punkrockers Radio, die Sendung heißt Kopfpunk und wir haben heute zu Besuch aus dem hohen Norden in unserem Land Tobert von Turbostart, der Bassist von Turbostart. Hallo Tobert!
Hallo, guten Tag!
Gut, dass du es geschafft hast. Freut mich wahnsinnig, euch endlich mal auf unserem Sender erleben zu dürfen. Ihr werdet oft gespielt, ihr werdet immer wieder gespielt, aber ich weiß gar nicht, habt ihr irgendwie eine Affinität? Habt ihr irgendwelche Verbindungen zu Webradio, also im Speziellen zu Punkradio? Gibt es da Verknüpfungspunkte für euch?
Nee, also persönlich nicht, so dass ich jetzt sagen würde, ich frequentiere das häufig oder kenne da Menschen, aber ich finde das Format wichtig und absolut notwendig, weil ich Dinge wie Radiosendungen, Tape-Compilations, diesen ganzen Kram, die sind halt wichtig, finde ich, für Punk und für Musik generell und für das Verbreiten von so dem Umgang, was Leute mit Musik machen, empfinden, wie sie die hören, was sie darüber denken. Ich finde das grundsätzlich interessant. Ich finde halt, das finde ich halt am Internet auch gut, dieses Podcast und Radioformat. Das ist einfach eine Sache, die, ich merke es in meinem Bekanntenkreis, die wird nicht so frequentiert. Einige Leute tun das und das ist für Informationsgeschichten einfach eine gute Sache. So, bin ich Fan von.
Danke erstmal. Ich kann dir das sagen, aktuell eh nicht mehr von so vielen Leuten frequentiert. Allgemein der Webradio-Bereich leidet etwas unter der Entwicklung der neuen Medien. Also obwohl jetzt rein theoretisch jeder auf seinem Smartphone TuneIn zum Beispiel als Radioplayer benutzt und auch Punkrockers Radio empfangen könnte, ist dann doch der Anteil von Live-Hörern denkbar gering. Ne? Also das variiert je nach Tagesform, ist sicherlich auch vom Format abhängig, ist vielleicht auch vom Gast abhängig. Ja, also ich denke mal, Turbostart, die Größenordnung haben wir selten im Haus. Ne? Aber vielleicht bringt uns das eine Woche, vielleicht bringt uns das ein bisschen voran. Aber da sage ich gerade das Stichwort Größenordnung. Ich hatte ja, mein Erstkontakt war zum Schlagzeuger Peter. Ja. Da hatte ich die E-Mail-Adresse und hatte naiverweise angedeutet, dass ich euch damals ja noch auf den kleinen Konzerten gesehen habe. Das war auf der Vormann-Leist-Tour. Das waren zwei Konzerte. Das war im alten FZW in Dortmund. Und ich glaube in Bochum im Zwischenfall oder irgendwo anders in Bochum, aber ich meine Zwischenfall. Und ich meine, da waren auch schon 200 Leute so die Ecke, sage ich mal, größenordnungsmäßig. Aber Peter deutete dann, nicht böse, aber er gab mir sofort die Retour-Mail und meinte...
Ach, seine nonchalante Art.
Ja, was meinst du denn, was sich inzwischen bei uns getan hat? Ne? Und was hat sich seitdem bei euch getan? Also ich hab Videos von euch gesehen, Fernsehvideos, ganz offiziell auf dem Sender. ZDF Kultur hat das Berlin Festival letztes Jahr übertragen. War ein klasse Konzert. Ich meine, man konnte sehen, dass ihr irgendwann früh gespielt habt und nicht so, also für so Festivalverhältnisse nicht so viele Leute vor der Bühne waren, aber ihr habt sie dann genialerweise alle auf die Bühne geholt von Anfang an. Was hat sich verändert irgendwie seit dieser ganzen Phase, wo ihr in den Clubs wart? Ihr seid immer noch in den Clubs permanent, oder?
Ja, wir touren immer noch permanent und es ist, das ist, glaube ich, gerade, also für mich und für meinen Bekanntenkreis ist das medial gerade auch ein Thema, dass es existiert halt übers Internet und wie du das vorhin sagtest, Leute hören nicht so viel Webradio und könnten das mit ihrem iPhone machen und so weiter. Ich glaube, es ist immer noch nicht so ein richtiger Umgang mit diesen neuen Medien gefunden, und dazu gehören halt auch Hypes, so, und auch einfach die Möglichkeit von halt den richtigen, in Anführungsstrichen richtigen oder falschen Leuten in dem Moment auch einfach was zu generieren. Und Facebook, MySpace, diese ganzen Instanzen suggerieren oftmals eine Professionalität und Perfektion innerhalb von Dingen, die in der Form vielleicht gar nicht vorhanden ist, und implizieren auch einfach ganz andere Größen und Verhältnisse. Und ich merke einfach, dass du kannst mit deinem iPhone, mit der nötigen Umsonst-App heutzutage Fotos machen, die genau der Ästhetik entsprechen, wie ich sie auf Platten immer früher mochte, und mit dem richtigen Filter im Hintergrund auch irgendwie auf Instagram das Gefühl erzeugen, dass du gerade in New York bist oder so. Ich finde das vollkommen okay. Auf uns bezogen ist es oftmals so, die Wahrnehmung entgleist da denn. Also wir spielen dann vor 1500 Leuten im Astra in Berlin und spielen gute Festival-Slots und auch vor vielen Leuten und kriegen da auch sehr, sehr viel Zuspruch. Wenn du aber in Deutschland als deutschsprachige Punkband auf Tour gehst, dann wirst du auch mal in Läden spielen, wo, wie wir das hatten auf der letzten Tourrutsche im Winter letzten Jahres, da haben wir haben auch mal vor 20 Leuten gespielt. Ne? Also nee, warte mal, 50 war das geringste.
Du redest von der aktuellen, beziehungsweise du hast gerade gesagt, letzten Winter. 50 Leute.
Ja, ja, klar, am Bodensee, Lindau. Es waren 50 Karten im Vorverkauf, mitten in der Woche. Es hat geschneit und geeist wie verrückt. Und es war für uns alle auch total, es war so, okay, alles klar, geile Realität so. Und es variiert, ne? Also Köln, Berlin, Hamburg, München, das ist immer viel und wird auch immer, immer mehr. Aber die Realität ist einfach, wenn du eine viel tourende Band sein willst, dann spielst du halt auch wieder irgendwann in kleinen Städten. Und man weiß das ja selber, also ich wohne ja auch nicht mehr in der kleinen Stadt, ich bin ja auch weggegangen. Und also ich glaube bei uns, wie Peter das sagte in der Mail, das habe ich ja gesehen, dass die Größe sich nicht verändert hätte, das stimmt in vielen Städten, stimmt das. Also da ist man dann bei 250, 300 Leuten und da bleibt man auch einfach. Und das ist für uns aber auch nach wie vor immer noch so, dass wir das echt gut finden, weil, also ich kenne Bands, die sich einen Arsch abbrechen, damit da 10 Leute hingehen müssen, und das sind gute Bands. Insofern bin ich da vollkommen mit okay.
Okay, es überrascht mich ein Stück weit, aber so wie du es gerade erklärt hast, ist es auch wieder so ein bisschen runter auf den Boden bringend, auf die Füße runterbringend irgendwie. Seltsam. Es ist seltsam, wie das alles verzerrt, wenn man dann im Fernsehen gezeigt wird. Ihr hattet ja auch noch Ausschnitte im Rockpalast. Ich glaube, die haben euch gezeigt auf dem Area 4, glaube ich. Ne? Und einen Moment. Oh, das sollte ein Plop sein. Du weißt das nicht. Ich meine, du weißt es schon ein bisschen, aber Gegenstand der Verlosung, die heute läuft, ist immer in der Kopfpunk-Sendung, dass der Zuhörer, der dann auch hoffentlich 2 Stunden bei der Stange bleibt, das heißt jetzt nicht, dass ich zwingend 2 Stunden mit dir quatschen will, aber das Format der Sendung ist 2 Stunden, die haben die Möglichkeit, wenn sie mir eine Mail schreiben, kopfpunk@punkrockers-radio.de, und die Plops richtig gezählt haben sie eine Möglichkeit, diese Verlosung zu gewinnen. Wer zuerst schreibt mit der richtigen Antwort, gewinnt. Und Torbert hat sich großzügig gezeigt, der Punkrockers Radio Gemeinde gegenüber. Es gibt 3 Turbostart T-Shirts in 3 verschiedenen Größen für die Verlosung. Und nur wer die richtigen Flans mitzählt, hat auch eine Chance zu gewinnen. Also mailt. Ja. Jetzt habe ich gelesen auf der Facebook-Seite von euch, und ich freue mich da wahnsinnig drauf, und ich weiß natürlich, ihr freut euch auch wahnsinnig. Ab morgen geht's ins Studio.
Ja.
Endlich. Lass mich raten. Ihr geht nach Berlin ins Tritonio-Studio und lasst euch wieder produzieren von Moses Schneider.
Erstens nein. Wir gehen nach Hamburg ins Clouds Hill. Das ist ein sehr, 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 sehr tolles Studio, was größtenteils aus sehr, sehr viel alten und sehr, sehr guten Equipment besteht, was so unser Ding ist. Der Betreiber ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und irgendwann kam diese Idee, von uns, und die gab es schon länger, zu sagen, wir möchten eigentlich gerne noch mal in Martin ruft an. wir möchten gerne noch mal in ein anderes Studio, in ein anderes Umfeld, und wir hätten auch mal Lust, in ein großes, in Anführungsstrichen renommiertes Studio zu gehen und mal zu gucken, was mit uns da passiert. Und es haben sich viele Veränderungen ergeben, also was Turbostart angeht in den letzten Jahren. Und eine davon ist sicher, dass wir uns verändert haben, insofern, dass wir Acht geben ziemlich doll auf das, was wir da gerade machen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, halt 2 Wochen in dieses Studio zu gehen, mit zweitens Moses Schneider natürlich, weil er unser Mann ist und weil wir mit dem können, dass wir jetzt einfach sagen, so, wir werden das jetzt einfach mal von der Seite angehen, diesen ganzen Quatsch, der da rumsteht, auch benutzen zu wollen und zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach mal eine Turbostart-Platte mit, nicht mit einer Vision, wie bei den letzten beiden, wo Moses eine klare Vorstellung hatte, sondern wir sagen einfach, wir gehen da einfach mal rein und machen erstmal ein bisschen Materialschlacht.
Sorry, ich hatte es so wahrgenommen, dass ihr hattet geschrieben 19 Songs. Oder was meinst du jetzt mit Materialschlacht?
Naja, dieses Studio ist vollgestopft mit geilem Zeug.
Okay.
Und meine persönliche Idee bei dem Ganzen war, ich wollte einmal gerne, dass wir zusammen als Band in einem Studio sind, wo, wenn jemand auf die bescheuerte Idee kommt, einen Schellenkranz von 1920 spielen zu wollen, dann soll er das bitte tun. So. Und
okay.
Wir sind eine sehr dogmatische und eine sehr, sehr formatierte Band, was so Musik angeht. Wir lassen wenig zu, wir tun uns da sehr schwer mit.
Du hast das eben schon angedeutet, dass ihr gerade versucht, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie du es gesagt hast, aber Fehler auszumerzen, die ihr in der Vergangenheit gemacht habt. Was meinst du?
Nicht Fehler, sondern es ist mehr so ein, weißt du, wir sind ordentlich, warte mal, ich muss hier einmal ganz kurz tippen, sonst flippt der aus. Der Riss.
Der muss so wissen. Und der Text da, ne?
Und der Text da, ja. Fehler haben wir nie gemacht. So, wir sind mit allem, was wir getan haben, total okay und zufrieden. Wir wollen nur dieses Mal oder haben dieses Mal beim Machen der Platte gemerkt, dass eine Dringlichkeit vorhanden ist und dass wir einfach zusammen, also als 5 zusammen, ganz, ganz, ganz viel wollten. Im Sinne von, wir wollten viel zusammen proben, wir wollten viel zusammen abhängen, wollten viel machen, Lieder machen, Lieder machen, Lieder machen. Und jetzt geht's für uns einfach darum, ins Studio zu gehen, wo wir noch nie waren, mit Umständen, die wir noch nie hatten, um einfach zu sagen, so, wir machen jetzt alles das, was gerade passieren soll.
Okay. Wie viel Zeit werdet ihr euch nehmen? 2 Wochen?
Wir sind eine Live-Band, deswegen spielen wir Platten auch live ein. Deswegen haben wir jetzt auf die letzten Wochen 3 bis 4 Tage die Woche halt geprobt.
Okay.
Und dann am Wochenende noch Konzerte gespielt. Das heißt, wir waren auch alle nicht so wirklich zu Hause.
Moment, ich hatte es gerade so verstanden, dass da im Studio auch künstlerisch kreativ noch oder auch songwriterisch noch was entstehen soll. Jetzt gerade hört es sich so an, als ob die Songs eigentlich schon alle fertig sind.
Ja, das machen wir immer so. Also die Songs sind fertig.
Ja.
So, 20. Und das, was wir machen werden, ist, wir werden die live einspielen und wir werden das höchstwahrscheinlich wieder relativ zügig machen. Und wir hatten immer die Agenda, wir machen nie Overdubs. Wir spielen das ein, was wir sind. Es gibt nie eine dritte Gitarre, es gibt nie sonst was. Und wenn wir bei dieser Platte jetzt auf die Idee kommen sollten, Hotdogs zu essen, Tom Hanks Filme zu gucken und Schellenkranz zu spielen, dann werden wir das tun. So, das ist halt, also es geht aber, glaube ich, auch vielmehr nicht darum, das auch wirklich zu machen, sondern einfach sich die Möglichkeit einzuräumen.
Ich verstehe.
Und einfach zu sagen, wir machen das jetzt einfach. Und wenn's das Gleiche wird wie die letzten Platten, wir spielen live ein und die Platte ist fertig nach 5 Tagen, dann ist es das auch, das ist auch okay.
Ja, sorry, wird es im Endeffekt nicht das Gleiche wie alle Platten? Also ich meine, ich will euch jetzt nicht unterstellen, dass alle Platten gleich sind. Das wäre jetzt sehr gemein, ne? Aber
nee, das wäre sogar okay. Und das ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise für unsere Band, also intern, total wichtig, dass wir halt, also wir können und wollen uns nicht erfinden oder so. Also wir sind das, was wir sind. Und das entwickelt sich und bewegt sich von alleine immer ein bisschen. Der eine möchte mal mehr dies, der andere das. das hat auch immer noch mit begrenzten Möglichkeiten zu tun, denn wir waren nie eine Muckerband so. Wir werden, das habe ich jetzt wieder festgestellt, also egal wie doll ich mich Songwriting technisch auch verbieg, wir machen immer eine Turbostadtplatte. Und das ist halt auf eine Art und Weise sehr, sehr, sehr gut, weil das mögen wir ja auch. Also, dass wir mal die Platte machen, wo wir nur Bongos spielen und schellen können. Ich würde es geil finden, so, aber auch nicht live.
Ihr habt einen sehr eindeutigen Sound. Ja, also ich erkenne euch immer wieder, so ein Turbostart-Sound, da habt ihr bestimmt auch lange dran gefrickelt und ich muss sagen, die Aufteilung der Band, also ich meine jetzt mal so songwriterisch damit meine ich jetzt als erstes, was mir immer wieder auffällt, da ich von der Gitarre komme, ist, wie prima sich Roland und Martin absprechen. Vielleicht ist es auch gar nicht so viel Absprache, sondern es fließt einfach. Ihr habt das von Anfang an drauf, also das zieht sich durch die ganzen Platten, dass ihr die Sachen immer verdammt hübsch in eurem fetten Sound arrangiert habt. Muss man euch definitiv lassen. Aber ich wollte... Bitte?
Dankeschön, sage ich.
Ja. Also und vor allen Dingen, was mir jetzt, also ich war ja eben schon ein bisschen an dem Thema dran, aber was mir so natürlich ein bisschen aufgefallen ist, klar, da sind viele Parallelen in dem Turbostart-Sound, der bleibt auf seine Art und Weise immer authentisch und identisch, aber im auf der letzten Platte habt das mal ein bisschen, ich sag jetzt mal gemein übertrieben, beziehungsweise ich sag jetzt mal nicht gemein, ihr wart ein bisschen kreativer, ihr habt die Chöre ein bisschen forciert. Ne? Da gibt's mehrere Parts auf der Platte, wo dann wirklich im klassischen Sinne Background-Vocals geleistet werden. Ihr habt schon immer mit mehreren Stimmen gesungen und ja. Und gerade du hast auch schon öfters in vielen Songs Husum, verdammt, also Insel, ne, ist so ein Klassiker, wo du eine enorme zweite Stimme an den Tag legst. Aber das habt ihr ja jetzt auf der Island-Manöver ein Stück weit ausgearbeitet. Und da seid ihr ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal ein fieses Wort, da seid ihr ein bisschen mehr poppiger geworden. Also in diesen, ich meine aber nur diese Chormomente. Ne?
Vollkommen richtig, hast du recht, ja, ne? Stimmt.
Die machen die Sache auch ein Stück weicher. War das der Anteil, ist vielleicht so eine Anfängerfrage, aber war das der Anteil des Produzenten? Oder habt ihr euch das schon vorher vorgenommen? Oder ist das dann erst im Miteinander, im Studio mit Moses Schneider so entstanden?
Nee, also bei Moses funktioniert da ganz anders. Also bei Moses ist es so, im Falle unserer Band, wir schreiben Songs, wir üben die, wir können die eigentlich schon komplett spielen. Moses kommt irgendwann vorbei und hört sich die an. Dann sagt er so nette Sachen wie zu den Liedern, die wir am klassischsten oder am meisten Turbo stattfinden, sagt er dann, ja, die interessieren mich nicht, sind aber super. Und dann gibt es so Baustellen, die ihn interessieren, wo er nicht versteht, warum man das macht. Da quatschen wir dann ein bisschen drüber. Aber so den Einfluss, was so also Songwriting angeht, der ist ganz, ganz gering bei ihm. Er sagt mal irgendwie, lass mal die Tom weg oder spiel mal ein bisschen schlabberiger oder irgendwie sowas.
Okay.
Das ist halt, muss es eher so ein Psychologe, der checkt eine Banddynamik.
Okay.
Gerade Bands, die lange zusammen sind, ziemlich gut und arrangiert so ein bisschen die Stimmung. Und beim Island-Manöver, das Island-Manöver war halt ein ziemlicher Klotz und Koloss für uns, weil es halt auch so zusammenhing im Ganzen.
Was meinst du jetzt damit? War das ein Konzeptalbum? Oder was meinst du jetzt? Oder?
Nee, also ein Album hat ja immer auf eine Art und Weise ein Konzept, auch wenn es nur eine lose Ansammlung von Musik sein kann. Beim Island-Manöver gab es aber schon so einen leichten Überbau, also was so eine leicht versponnene Inhaltlichkeit für uns anging. Und die Sachen, die da passiert sind, zum Beispiel diese Chöre, das ist mehreren Leuten aufgefallen, das war so ein kleiner Ausbruch. Weißt du, wo man so dem eigenen Korsett irgendwie entspringt und denkt, ich will da jetzt aber so ein bisschen reintrellern. Oder vielleicht in meinem Falle auch merkt, hups, ich kann's. Ne? Also, weiß immer nicht so. Und das ist auch ein Ansatzpunkt gewesen und jetzt nichts, wo wir gesagt haben, dass wir das jetzt wieder ausgrenzen, so nach dem Motto, oh Gott, das machen wir nie wieder. Mhm. Dann Also in der Form ist dann auf dem neuen Album, glaube ich, sogar noch mehr. Und damit meine ich jetzt nicht jetzt Popizität im Sinne von, da wird noch mehr seicht rumgedudelt, also auf gar keinen Fall, aber dass man halt irgendwie sich bewusst geworden ist, wie man noch so jemanden zweiten mal mitsingen lassen kann oder
okay.
Sag, sing du das mal oder mach mal du.
So. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt damals das Island-Manöver auf MySpace zum Vorabhören komplett angeboten. Ja. Und hat mich damals abgeschreckt. Ich hab mir die CD und das ist so eine bekloppte Geschichte bei euch. Ich zeig dir das mal. Ich habe keine LP von euch. Ihr seid eine der wenigen Punkbands, wo ich nur Plastik besitze. Es ist total. Ich meine, außer die Harm Roschel, die hat der Friese mir geschenkt, nachdem ich die beiden gekauft habe, glaube ich. Und und ich habe mir dann die Island-Manöver gekauft, weil da ich habe das Cover selber gemacht. Weil auf der Island-Manöver dann irgendwann, oder war es die Erstauflage, diese Bonus-DVD bei war, mit dem Konzert im SO 36. Ne? Und aber diese Platte ist ein Grauer, ne? Und wie man so schön sagt, irgendwie. Also je öfters ich sie gehört habe, umso mehr habe ich sie dann genauso geliebt wie alle anderen Turbostart-Platten auch. Aber gerade diese Chöre haben mich zuerst, ich sag es mal, abgeschreckt. Ne, da dachte ich nur, mein Gott, Jungs, das kann doch nicht wahr sein. Warum geht die? Ne, also, ne, habt ihr doch noch nie gemacht, war doch alles gut bisher. Ne, also, ne, aber
und dann. Ach, es geht kein Wind. Von 1906.
Ja, ne, aber ich meine, dann ist ja auch egal, ich bin dann auch nur Konsument oder Fan oder Hörer.
Das ist ja auch vollkommen okay, ich kenne diese Befindlichkeiten oder ich kenne es von Bands früher auch, dass wenn sich irgendwelche Dinge, die ich gemocht habe, geändert haben, dass ich dann gesagt habe, oh Gott. Ja. Das Ding ist, was Turbostart angeht, ich glaube, ich habe da den anstrengendsten Ansatz. Ich persönlich würde mit Turbostart am liebsten immer die Platte nochmal machen, die alle hassen. Also im Sinne von, ich würde gerne ein Progrock-Konzeptalbum machen, wo alle sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nur um danach sagen zu können, mein Gott, es geht doch nur darum, dass jemand einmal lacht. Also so, man halt sagt so, natürlich macht man das nicht, natürlich fängt man nicht, ich meine, welche Band bewegt sich denn tatsächlich so weit von ihrem Sound weg, dass irgendwie keiner der Hörer, die die Band mag, das noch interessiert und hat dann damit Erfolg. Also das passiert auch nur im Pop und dann auch immer auf äußerst dubiose Art und Weise. Also
ihr habt's aber gewagt teilweise, weil ihr habt ja, ich habe die mal gehört. Ich glaube, das war eine Insel-CD, die Maxi-Single. Mhm. Da gab's jede Menge Remixe.
Ne? Ja, das war ein Witz.
Ah, gut, okay.
Weißt du, weil Maxi-CDs, ne, so ungefähr das beschissenste Format des Musikmarkts. So,
absolut.
Der hat rausgebracht und das Einzige, was Plattenfirmen darauf tun möchten, sind bezahlte Remixe von Leuten, die mit der Musik eigentlich nichts anfangen können und das dienstleistungsmäßig an irgendwelchen Knöpfen drehen. Und unser Ansatz war schon, wenn wir das machen, dann lassen wir halt unseren Mischern einen Remix machen und dann lassen wir irgendjemand was Trashiges machen. Okay. Und da sind wir auch uns nie drüber einig gewesen. Also weil halt, es gibt auch Leute in der Band, die halten Remixen für eine, also im Punk für eine total bescheuerte Angelegenheit.
Absolut, natürlich, geht gar nicht.
Da gehöre ich auch zu. Außer es ist dann so absurd, dass es halt irgendwie, dass man es als Persiflage wahrnehmen kann. Aber das ist ja immer das Problem mit der Außenwahrnehmung. Ja. Mir ist das schon mal gesagt worden, dass Leute gesagt haben, auf dem Islam-Manöver so, halt irgendwie auch die Auskopplung von den etwas zwei poppigeren Songs so.
Yes, yes.
Wenn man halt irgendwie nicht mit großen Plattenfirmen zu tun hat, dann weiß man das ja auch nicht. Dass man halt irgendwelche Brecher-Songs, die man selber total geil findet, gar nicht in diesem Format als Single rausbringen kann, weil eine Single ist nun mal dazu da, dass sie eventuell im Radio oder Fernsehen gespielt wird. Mhm. Und da kann man sich irgendwie verbiegen, wie man will, aber also die Mayonnaise kriegst du nicht in Kaffee, so, das wird nichts.
Also das ist das ist eigentlich gar kein wirtschaftliches Argument, sondern eine reine Promomaßnahme. Ich meine, kannst du Zahlen liefern? Weißt du was auswendig? Sind die Singles wirklich verkauft worden? Seid ihr nicht die klassische Albumband?
Wir sind eine klassische Albumband. Also, und das ist auch eine klassische Albumwelt. So, also, ich meine.
Auf jeden Fall.
Ich weiß, woher der Markt sich generiert, und ich habe das in den letzten Jahren mit diesem Major Business intensiv gelernt und betrachtet, und ich fand das sehr, sehr interessant und finde es auch immer noch sehr interessant und fahre mir das jetzt seit Jahren rein, was so seit Ewigkeiten im Musikbusiness passiert. Aber dass du irgendwie eine Single auskoppelst aus einem Album, dann irgendwie sagst, so, davon verkaufe ich jetzt irgendwie 50.000 Stück.
Sorry, das war wieder so ein Plop.
vom Ding her ist es halt wirklich so, dass natürlich ist Turbo Stadt eine Albumband. Der Witz ist tatsächlich, du musst eine Maxi-CD machen, also physisch,
ja,
um halt ein Video dazu machen zu können, um in der Verwertungs- irgendwie Technokratie von Firmen halt auch, also das geht so, weißt du, das ist so, ja, so wird das formatiert. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich glaube, die sind sogar nicht mal als Maxis im Handel gewesen. Das ist nur für Radios und so.
Okay, deswegen habe ich wahrscheinlich auch keine. Ja, gut, okay.
Genau, die kannst du nicht kaufen, glaube ich. Ja. Als Promomaterial, beziehungsweise als so, ja, und die sind eigentlich, glaube ich, da, um halt, nachdem du ein Video gemacht hast, jemandem das in die Hand drücken zu können und zu sagen, spiel das mal in deiner Sendung.
Ja, ihr seid ja damals nach zwei Platten, ihr hattet da so einen schönen Verbund von Schiffen Records, Rookie Records, mhm, und damit verbunden dann auch den Vertrieb über Flight 13. Ja. Ne? Und jetzt seid ihr seit zwei Alben, oder jetzt wahrscheinlich auch das dritte, können wir gleich drüber sprechen, aber ihr seid dann zu Warner Music gewechselt. Ne? Mhm. Erzähl da mal was drüber. Also ich bringt das Vorteile, bringt das Nachteile? Also das, was du gerade gesagt hast, ist ja anscheinend, ich meine, okay, Nachteil ist es nicht wirklich, ne? Aber
Erkenntnisse, ja. So, auch Vorteile, ganz ja, klar.
Ja.
Also auch Nachteile, natürlich. Es ist halt, es verändern sich die Verhältnisse, ne? Also okay, bei uns ist es so, ich zitiere Walter Moers und Captain Blaubeer. Sobald Dinge zur Gewohnheit werden, muss man die Verhältnisse ändern. Mhm. Und uns war es halt so, und das war bei Schiffen damals auch so, Olaf wollte aufhören. Hat halt gesagt, er will keine Platten mehr rausbringen. Und das ist tatsächlich der erste Punkt gewesen, wo wir mal über was nachdenken mussten mit der Band, weil für uns war das Gesetz. Also für uns war das damals das Größte, dass Olaf gesagt hat, er möchte diese Band rausbringen, weil Dackelblut und Angeschissen und so, das sind die Dinge, mit denen wir irgendwie, also da hat's geklickt bei allen so.
Und ja, klar.
Und das ist auch das, wo wir uns auch alle drauf einigen konnten. Und das war für uns ganz, ganz toll. Und das war auch immer super mit ihm zusammen. Aber er hat dann halt gesagt, er möchte nicht mehr. Und dann haben wir das publik gemacht und gesagt, okay, wir haben kein Plattenlabel mehr. Wer will das denn mal machen? Und dann ging dieser Schneeballeffekt los über verschiedene Firmen, über kleinere bis zu mittelgroßen, bis zu ganz großen. Und irgendwann haben wir uns der Realität gestellt, zu sagen, wenn wir das tun, dann zu unseren Konditionen. Natürlich wird man nachher immer schlauer sein, aber so, let's give it a try, wir machen das jetzt, wir suchen uns Hilfe von Leuten, die das können, die das als Job machen, uns da beraten können, und dann schauen wir mal, dass das für uns am geilsten wird. So. Und das haben wir dann halt auch getan und haben jetzt zwei Alben im Major-Kontext rausgebracht und sind momentan labelfrei. Also alles, was wir jetzt gerade machen, machen wir quasi für uns. Und natürlich interessieren sich da Leute für. Also so ein Kumpel von mir, der bringt Kassetten raus, der hat da richtig Bock drauf. Und so ein anderer, der hat ein Label, der findet es auch gut. Und da gibt es so, irgendjemand wird sich da finden, der den Eindruck macht, dass er vertrauenswürdig genug ist oder genügend Geld hat, das zu machen. Generell ist es so, dass es sich für uns immer nach einem recht homogenen Prozess angefühlt hat. Früher mussten wir uns um nichts Gedanken machen und um nichts kümmern. Wir haben bei Olaf Platten aufgenommen, wir haben uns das Aufnahmegeld geteilt, wir haben uns dieses, was reingekommen ist, geteilt. Wenn man das zum Job macht und wenn man irgendwie mit Major-Labels arbeitet, dann muss man erstmal ganz viel lernen und irgendwie auch Lehrgeld zahlen und auch irgendwie aber auch ganz viel dadurch gewinnen, weil man lernt halt echt eine Menge. Genau, und wir hatten einen Vertrag über 2 Platten, der ist jetzt vorbei, wir machen jetzt quasi die 3. Und jetzt haben wir uns entschieden, erstmal die Platte aufzunehmen, weil wir es können und weil wir finden, dass es ein guter Moment ist, zu sagen, ey, wir haben eine komplette Platte fertig, die gefällt uns richtig gut. Mhm. Und wenn die fertig ist und die jemand anders richtig gut gefällt, dann können wir die auch rausbringen. Aber es kann sich in diesem Moment niemand hinsetzen und sagen, wie wär's denn mit oder so. Also diese Platte.
Du hast eben erwähnt, dass mit dem Wechsel zu Warner oder mit der Entwicklung überhaupt zu so einem Major zu gehen, irgendwie das Ganze auch irgendwie so eine Art Jobstatus bekam. Ist das bei euch auch ganz wörtlich zu nehmen? Geht jemand von euch noch arbeiten oder lebt ihr inzwischen von den Tantiemen?
Wir leben vom Live-Business.
Vom Live-Business, okay.
Ja, klar. Ja. Wir leben davon, also wir leben von den Konzerten, die wir spielen, von den Shirts, die wir verkaufen.
Ist die Diskrepanz zu dem, was man dann von so einem Label von so einem Major-Label überwiesen bekommt, so enorm hoch, dass man auf jeden Fall die Live-Konzerte mitnehmen muss? Oder wie
das
stimmt?
Ist ja, das ist ja je nach Vertrag und Band und Angebot unterschiedlich.
Bestimmt, klar.
Du hast halt. Also, weißt du, wenn du die meisten Studios zum Beispiel berechnen andere Konditionen, wenn du eine Indie-Band bist oder eine Major-Band bist. Das heißt, die Verhältnisse verschieben sich. Kommt halt drauf an, was du halt unterschreibst, was du bekommst. Ne? Aber bei uns ist es halt so, egal wo, wie viel Geld da war, wir setzen halt immer nur auf dieses Live-Spielen, weil das Einzige ist, was wir selber tun können.
Okay, aber eure Privatsituation ist so, dass euch das dann auch finanziell reicht. Ihr kommt zurecht und ihr braucht jetzt nicht noch nebenbei jobben zu gehen.
Naja, wir müssten eigentlich alle so, weil irgendjemand muss den Scheiter bezahlen. Wir müssten eigentlich schon so ein bisschen, aber wir tun es einfach nicht. Also wir sind alle ganz gut aufgestellt. So, wir sind jetzt auch eine Band mit irgendwie mittlerweile 8 Kindern. So. Wir haben halt irgendwie 8 Bandkinder und bis auf einer sind auch alle fest verbunden und haben Familien und.
Okay. Sag mal, ganz anderes Thema, aber es passt dann irgendwie zum Thema Familien. Irgendwie, ihr kommt ursprünglich aus Husum, man konnte lesen, irgendwie, ihr seid dann irgendwann alle nach Flensburg gezogen. Seid ihr jetzt noch in Flensburg? Ist der Proberaum noch in Flensburg oder seid ihr jetzt alle in Kiel und Hamburg oder wo?
Also ich sitze gerade in Hamburg. Ich wohne seit 7 Jahren in Hamburg.
Gott, ich bin nicht informiert, sorry.
ich bin der Erste, der weggegangen ist. Roland, Peter und Jan wohnen in Flensburg und Martin ist vor einem Dreivierteljahr, ist er nach Berlin gezogen.
Okay.
Also zu seiner Freundin und die haben auch ein Kind jetzt und das ist alles ganz super. Und ich bin seit Ewigkeiten in Hamburg, bin immer zwischengefahren nach Flensburg. Seit längerem haben wir ein Probehaus in Schleswig.
Ah, geil, okay.
An der Schlei, das macht ein Bekannter von uns, das ist wahnsinnig günstig, komfortabel und da proben andere tolle Bands und es ist wirklich ein guter Ort.
An der Schlei hört sich an, als ob da auch Hochwasserprobleme auftreten könnten gelegentlich.
Das ist eine Bucht, das ist nicht so schlimm. Ja, aber da fahre ich halt hin, Martin kommt aus Berlin mit dem Zug hierher, wir fahren mit dem Auto da hoch und ich werde höchstwahrscheinlich in Hamburg die Segel Anfang nächsten Jahres streichen und auch nach Berlin ziehen.
Oh ja, okay.
Einfach weil das für Martin und mich irgendwie musikmäßig dann einfacher ist.
So. Was heißt musikmäßig einfacher? Also für euch beide jetzt gemeinsam, damit ihr besser zusammen hocken könnt.
Dann müssen wir nicht irgendwie immer durch die Gegend heizen. Ja. Das haben wir jetzt irgendwie 7-8 Jahre lang gemacht. Wir behalten unseren Proberaum natürlich da oben, aber Martin und ich können dann einfach besser zusammen. Ich meine, ich habe 2 Kinder, er hat jetzt ein Kind. Da gibt es viel Zeit, wo man zwischendurch irgendwie sagen kann, lass uns doch mal kurz. Und das, da haben wir auch Bock drauf gerade.
Okay, in so einer Situation, wie Probenturbo starten überhaupt? Ich meine, ist es noch so, dass man sich einmal oder zweimal in der Woche trifft oder macht ihr jetzt fixe Zeiten aus, Kalenderwoche 38 treffen wir uns in Flensburg oder wie läuft's?
Also wenn man kein Virtuose ist, dann ist Musik echt Handwerk. Und das leidet auch immer so ein bisschen mit der Häufigkeit, wie man das ausübt. Und bei uns ist es so.
Ach komm, hör doch auf. Ihr seid eine tighter eingespielte Band. Wenn ihr mal ein paar Wochen nicht zusammen spielt, ist doch scheißegal, oder?
Klingt richtig beschissen erstmal. Nee, also mittlerweile ist es so, dass alle eingesehen haben, dass wir auch nach 4 oder 8 Wochen Pause das noch hinkriegen würden. Aber da wir diesen Zustand überhaupt nicht mögen, proben wir mindestens 2 Tage die Woche.
Nee, echt?
Ja, und jetzt in Albumproduktion, also jetzt in der Zeit, wo wir eine Platte so richtig schreiben, seit einem Dreivierteljahr, eher 3-4 Tage. Das heißt denn, Martin und ich fahren aus Hamburg bzw. Berlin nach Schleswig, proben da 6, 7, 8 Stunden am Tag und pennen da auch. Ah. Wir haben möglicherweise einen Pennraum und sind da auch komfortabel. Also wir haben da eine Küche und alles, das ist alles super. Aber sind dann halt auch nicht zu Hause bei Kind und Kegel.
Das ist aber scheiße, das, wa?
Ja, das ist beschissen. Das ist wie auf Tour sein, ne? Es wird dann noch mehr. Ja. Aber anders geht es nicht, weil wir halt tatsächlich immer noch so funktionieren, dass zwar Martin und ich jetzt bei der Platte sehr viel Zeit damit verbracht haben, da zusammenzusitzen und uns Quatsch auszudenken.
Ja.
Diese Band steht und fällt immer noch mit ihrer Gemeinschaft.
Ja.
Und wenn man irgendeine Idee hat und die vorstellt, dann ist in jedem Falle wird daraus erst ein Lied, wenn alle zusammen das machen.
Ja, ich habe mir euren Tourplan mal angeguckt und da fiel mir auf, ich habe jetzt die Wochentage nicht kontrolliert, aber es scheint so, als ob ihr trotzdem die Daten, ich lese die jetzt einfach mal vor, ja, haben wir noch mal ein bisschen Werbung für die Konzerte, aber es scheint so, als ob die Daten so Freitag-Samstagstermine sind, ne? 20.10. in Lahnstein, 21.10. in Gießen. Ja, müsste ich jetzt nachgucken, weiß ich jetzt nicht, aber ich vermute mal.
19.10. Hamburg.
Ja. 19.10.
Hamburg, Rote Flora.
Sorry, habe ich jetzt irgendwo nicht gelesen. Und dann 2.11. Wiesbaden, 3.11. Heidelberg und 4.11. Dortmund. Da komme ich höchstwahrscheinlich hin. Das ist diese Visions-Party mit Ketka und mit der Band, deren Namen ich jetzt vergessen habe.
Aber
mit T. Ja.
Ja.
Ja. Und dann gibt ihr mal wieder ein Doppelkonzert in Flensburg oder habt ihr schon mal gemacht, ne? Irgendwie im Volksbad. Und dann kommen aber immer noch, also 23.11., 24.11. in Flensburg und dann kommen aber immer noch Dezembertermine und so weiter. Ne? Ja, das ist eine harte Nummer. Und parallel jetzt 2 Wochen lang jetzt erstmal ins Studio. Wann soll die Platte denn rauskommen?
Wenn es gut läuft, Anfang nächsten Jahres.
Ja.
Ende Januar, Februar, Mitte Februar, irgendwann dann. Wir gehen jetzt 2 Wochen ins Studio, wir haben dann vielleicht kurz Luft, dann gehen wir nach Berlin und mischen die Platte da.
Okay.
Und da auch wir selber den ganzen Artwork-Kram und so machen, ist das halt auch, wird das dann auch passieren. Daher gibt es im Herbst, Winter, also diese Termine passieren eigentlich nur, weil es entweder nette Angelegenheiten waren, die wir machen wollten, oder weil wir auch einfach gesagt haben, ein bisschen spielen wollen wir schon noch, mehr wird's nicht.
Ja.
Weil wir einfach, weil halt klar ist, du hast eine Platte aufgenommen, du hast ganz viele neue Songs.
Okay.
Und kannst natürlich dich vor Album, also das ist ja auch wieder so ein neue Medien-Ding, stell dich mal irgendwie hin und spiel irgendwie 8 von den 12 Songs deiner Platte live.
Mhm.
Du hast die halt, also 8 Stunden später kennt die jeder.
Mhm.
Und ich glaube, so ein bisschen Exklusivität und so ein bisschen Oldschool wollen wir uns da bewahren, deswegen werden wir vielleicht 1, 2 Lieder davon spielen, aber das ist so ein bisschen schön für uns behalten, bis das Ding rauskommt. Und dann kann man sich das kaufen oder klauen und sich anhören und sich darüber freuen und sich das dann danach live angucken.
Ach, die Leute sollen kaufen irgendwie. Also scheiß Downloaderei.
Schallplatte kaufen, Downloadcode mitnehmen, liegt meistens drin, sich den Scheiß reinfletzen, finde ich super.
Ja, genau.
Fühlt sich besser an.
Fühlt sich besser an auf der Couch. Man kann in aller Ruhe die Texte mitlesen. Und auf jeden Fall
die Art und Weise, wie das funktioniert. So.
Ein Plädoyer für Schallplatten oder mindestens für CDs, aber eigentlich nur für Schallplatten irgendwie. Weil da
eigentlich,
hat man,
sondern ausschließlich für
Schallplatten. Da hat man wenigstens was in der Hand. Ne? Jetzt hier diese Studiogeschichte. Du hast gesagt, in Hamburg, in Berlin wird dann gemischt. Das macht wieder Moses Schneider. Ich kenne Moses Schneider nicht persönlich jetzt, aber ich habe ihn das erste Mal wahrgenommen 1993, 94, 95, Mitte der 90er. Da hat er eine fantastische Band gehabt. Ich weiß nicht, ob er sie dir vorgespielt hat. GAM. Ne, mhm. Und die hatten ein Wahnsinnsalbum damals am Start mit einem super geilen Artwork. Soul Coercion ist das, glaube ich, irgendwie. Eine super geile Platte von A bis Z. Und ja, der ist ja dann auch abgegangen wie Luzi. Und sein Image kommt euch ja total entgegen, weil er hatte das Image des großen Live-Produzenten, der den Spirit einfängt und der versucht, die Live-Situation 1:1 auf Tape zu bringen. Wie seid ihr da so? Du hast ja eben angedeutet, ihr nehmt jetzt in Hamburg auf und so wie ich es rausgehört habe, hörte es sich so an, als ob da viele alte Sachen stehen. Heißt für mich also, ihr nehmt analog auf und macht dann digitales Remastering wahrscheinlich, irgendwie so in der Art. Ne? Oder wie läuft das ab? Oder ist das so eine Pro Tools-Geschichte? Oder wie läuft das dann aus?
Wir wollten am liebsten eine AAA-Platte machen, also alles analog. Analoge Gerätschaften, analog aufnehmen, analog mischen. Mastern ist ja immer dann so eine Sache. Kann man ja nur semi-analog, aber ich glaube, wir werden im Endeffekt, also die Überlegung wirklich auf 2 Zoll Band aufzunehmen und irgendwie live auch zu sagen, wenn wir falsch spielen, dann haben wir halt falsch gespielt. Mhm. Da haben wir alle uns entschieden, dass das der Schritt ist, wir fänden es, glaube ich, respektlos, das zu machen, weil man da unglaublich viel Material für Geld verschießt und so gut sind wir nicht.
Was meinst du jetzt, die 2-Zoll-Bänder, oder was meinst du jetzt? Oder?
Ja, wenn du halt irgendwie wenn du das auf Band aufnimmst und vergurkst dich da die ganze Zeit und jemand muss da irgendwie mit der Rasierklinge schneiden, hat einen schönen Style. Ich glaube, für Turbostadt ist das ein bisschen too much. Wir nehmen voll analog auf. Ja. Wir werden den Schnitt nachher, im Computer machen müssen.
Okay.
Weil Moses nun mal mit Anschnitten arbeitet und auch aus einem mir nach wie vor auch nach 2 Alben unerklärlichen Grund es hinkriegt, Takes zusammenzuschneiden, die nicht auf Klick gespielt sind. Du merkst es nicht. Also er kann das unglaublich gut, er hat da so ein Gespür für und
Sorry, also Moment, bei dem Stichwort, ich traue das Peter gar nicht zu oder euch als Band. Seid ihr eine Klickband im Studio?
Nein. Wir haben das mal, also einige von uns können das so auf Klick spielen. Aber es ist dann halt, selbst wenn es richtig ist, fühlt es sich falsch an. Also wir haben noch nie einen Song auf Klick aufgenommen und das werden wir auch nie tun.
Ja, okay.
Wir spielen unsere Lieder, wir spielen die, wir wissen beim Live-Spielen im Studio von Anfang, also du spielst einen Take und du merkst einfach, ich habe nicht so richtig was gemerkt, dann war das auch nix.
Ja.
Oder du denkst, das ist geil.
Ja.
Und meistens ist das der Moment, wo Moses zu dir sagt, ja, wenn wir das noch 50 Mal machen, wird das gut. Deswegen ist das für uns im Studio sein halt auch eine arbeitsintensive Zeit, weil du stehst da eigentlich den ganzen Tag mit einer Gitarre um den Hals.
Ja, okay.
Ist irgendwann essen und denkst irgendwie, ja, ich gehe jetzt pennen und dann sagt Schneider halt, ja, jetzt seid ihr alle vollgefressen, jetzt spielen wir das nochmal.
Gibt's irgendeine First-Take-Erinnerung? Gibt's irgendeinen Song, den ich kennen könnte von den CDs, der ein First-Take war?
Ja, es gab welche. Aber ich weiß, also es gibt immer bei Moses, ist auch in seinem kleinen Heftchen drinne, es gibt immer eine Wohlfühlkopie, wo man sich entspannen soll, und es gibt immer eine nach vorne Kopie, wo man sagt, auch wenn ein Fehler drin ist, aber ich hau mal richtig rein.
Das war ein Plop.
Plop. Insofern, ich glaube nicht, dass ein komplett unangeschnittener Song auf den Platten ist.
Okay, aber ihr macht es wahrscheinlich so, dass ihr instrumental aufnehmt und dann kommt erst der Gesang rüber, ne? Ich meine, du hast eben gesagt, das sind alles Live-Takes, ne? Oder?
Ja, Forman Lies hat Jan mit eingesungen sogar, gleichzeitig.
Habe ich nicht verstanden, was?
Forman Lies hat Jan sogar mit eingesungen.
Ach, boah, irre. Also ist die Forman Lies im Endeffekt komplett live?
Ja, er hat also natürlich, wie gesagt, das ist Moses' Arbeitsweise, der nimmt 2 Live-Takes und sagt halt irgendwie, im zweiten ist die 1 besser, deswegen schneidet er das.
Okay.
Und beim Gesang, der wird nachher auch nochmal gemacht, aber da ist er also der sucht sich auch Phrasen und Silben raus, wenn er die gut findet. Aber im Endeffekt, es geht immer darum, und das sagt er, und damit hat er vollkommen recht, da stehe ich auch hinter, hundertprozentig, Musik funktioniert anders, wenn man live spielt. Und sich hinzusetzen und mit Kopfhörern einen Track einzuspielen, das ist alles überhaupt kein Problem, aber es kriegt eine andere Form und es kriegt ein anderes Gefühl. Und man muss, und das ist das Wichtige als Produzent, und das kann er verdammt gut bei einer Band gucken, ist das eine Liveband oder ist das eine Clickband, und auf Clickbands hat er ja eh keinen Bock, also.
Das glaube ich, ja. Ich kann es auch absolut nachvollziehen, ich sehe das genauso. Nichts geht über den Live-Spirit, und die Kunst eines guten Tontechnikers ist es dann halt wirklich, diesen Vibe einzufangen. Und okay, bei euch ist natürlich nochmal eine andere Situation. Ihr habt natürlich auch ein Stück weit, ist jetzt vielleicht fies zu sagen, aber mehr Zeit in einem Studio und mehr Polsterung, vielleicht auch finanzieller Art, um
Sachen. Ja, eigentlich sind wir pleite. Nee, tatsächlich. Also,
brauchst einen Job, gerade... soll ich dir was vermitteln?
Nee, Alter, ich hab keinen Bock.
Kopfpunk!
Aber vom Ding her ist es so, also das Einspielen geht wirklich schnell meistens, aber halt sich da hinstellt und dann nach 2 Tagen sich das nochmal anhört und wenn dann einer das leiseste Gefühl kriegt zu sagen, sag mal, können wir es nicht nochmal machen? Ja, einfach okay. So. Okay. Das ist halt so ein, ja, es ist ein Zeitraum, in dem man einfach, dieser gesteckte Studiozeitraum ist ein Zeitraum, wo man zulässt, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, so, ey.
Auf jeden Fall.
Das ist bei Live-Platten einfach ein bisschen anders, weil alle immer am Start sein müssen, ne?
Ja. Wer sitzt da noch so bei, wenn ihr im Studio seid? Ich meine, das sind ja nicht nur die 5 Turbo-Startler und Moses, sondern das sind ja meistens logischerweise auch noch ein paar, ja, nicht Freunde zwingend, aber auf jeden Fall mindestens Helfer dabei. Ne? Ich sag mal, Moses arbeitet garantiert noch mit einem Toningenieur zusammen, sage ich mal, auch wenn das vielleicht nicht nötig hat, aber wer gehört denn da noch zu dem Team? Also Leute, auf die ihr auch Wert legt, gehe ich mal von aus, oder?
Nee, also das ist halt so, die Assistenz, die bei Moses, die er hat, also er hat immer einen Assistenten,
okay.
Den sucht er sich selber aus, und das ist außer Frage jedes Mal ein richtig guter Typ.
Ja, klar.
Letztes Mal war es Rico, das ist ein Knaller. Und und vom Ding her, dann gibt es halt noch jemanden, der auf Aufnahme und Abspielen drückt. Das wird dieses Mal jemand im Studio intern machen oder Moses selber.
Okay.
Und das war's aber auch schon. Also okay. Hauke und Mischa wird mal vorbeikommen, weil er selber Recording macht.
Ja, okay. Ja, ich meinte aber jetzt nicht zwingend Besuche, sondern eher so Leute, die wirklich dann in dem ganzen Prozess permanent dabei sind.
Nee, das ist es auch schon.
Ja, okay, ja. Und nach welchen Kriterien sucht ihr so ein Studio aus? Also, ich sag mal, Akustik, Wohlfühlfaktor, Preis oder Entfernung vielleicht auch?
Nee, die letzten Male war es Moses' Wahl. Also, er wollte halt beim ersten Mal ins Chicherie und beim zweiten Mal auch.
Ja.
Und beim dritten Mal habe ich mich darum gekümmert und habe halt einfach gemerkt, schon seit längerem, die Band möchte echt total gerne mal in Anführungsstrichen richtiges Studio, weil das Chicherie ist so ein sehr gut klingender Arbeitsraum, wo Moses viel arbeitet. Aber also beim ersten Mal war es noch eine Künstler-WG, mittlerweile ist es sein komplettes Studio, aber wir wollten halt was anderes. Und das Cloudsville in Hamburg ist halt ein komplettes Vintage-Studio, was halt recording-technisch auch wirklich nur darauf ausgebaut ist.
Vintage-Scheiß, Parkettboden, Holzdielen oder was? Oder,
alles. Also das ist halt, es gibt eine Kachelecke, es gibt eine Holzecke, es gibt eine Teppichecke, was auch immer.
Ja.
Das ist ein viel zu großes, renommiertes, tolles Studio, und wenn wir da nicht untereinander befreundet wären, dann wären wir da auch nicht.
Ja, okay. Ja. Ich glaub's. Da kann man arm bei werden, oder?
Ja, natürlich. Also man bezahlt da viel, viel Geld für, aber das ist ja natürlich auch irgendwie, das ist ja auch unser Ansatz, dass wir diesmal halt sagen, wir wollen diese Platte machen, wo wir selber halt von vornherein schon mit einer Vorstellung rangehen. Und jetzt haben wir mit Moses zusammen eine entwickelt, und die wird da umsetzbar sein, glaube ich. Hoffe ich. Also es wird auf jeden Fall anders, als man sich das immer vorstellt, und das ist auch okay.
Ja.
Aber alleine, dass es nicht derselbe Raum nochmal ist, macht schon ein anderes Gefühl.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke mal, die ganze Band freut sich drauf, weil das war ja garantiert auch ein Stück weit ein demokratischer Prozess, oder?
Das ist immer ein demokratischer Prozess bei uns.
Ja, okay.
Bei uns ist es halt so, wir pennen da halt auch. Also wir sind da alle zusammen, keiner geht weg. Vielleicht mal abends oder so, aber das ist halt... Normalerweise ist das immer der Fall gewesen. Also wenn jemand sagt, jetzt ist echt Feierabend, so, dann kannst du eigentlich auch tun und lassen, was du willst.
Ja.
Aber eigentlich bist du vom Frühstück bis zu, jetzt ist wirklich Feierabend da, und meistens bleibst du dann auch. Und
was habt ihr da so für einen Tagesablauf? Wann geht das los? Mittags oder schon vormittags schon?
Also ich würde sagen, die letzten Jahre war es vor man leist, war spät. Also die, ich glaube, wir fangen vor, ich glaube um 12 ist so, ich glaube, mit kleinen Veränderungen und Sachen, ich denke immer so um 11, 12 fangen wir an zu arbeiten und ich denke um 9 ist Schluss.
Ja, okay, dann hat man auch die Ohren dicht, dann hört man eh nichts mehr, oder?
Ja, klar.
Ja, okay, ganz anderes Thema, nochmal kurzer Backflash, hatten wir eben schon mal kurz, was mich interessieren würde, habt ihr, ich kenne eure Zahlen gar nicht, ja, und ich weiß nicht, ob ihr die selber kennt, aber hat sich der Wechsel zum Major, zu Warner für euch so bemerkbar gemacht, dass ihr sagen würdet, hat sich so gelohnt, das hätten wir mit Schiffen und Konsorten nicht erreicht, oder hättet ihr diese Entwicklung, okay, ist jetzt alles spekulativ, ne, aber hättet ihr diese Entwicklung wahrscheinlich auch genommen, wenn ihr einfach bei den alten Labels, vorausgesetzt es würde sie noch geben, geblieben wärt?
Mit Sicherheit nicht.
Nee.
Also nee, weil du halt, also für mich ist es so eine der, also Arbeit von Plattenfirmen ist immer schwer einzuschätzen und ich weiß, es wird auch gerne drauf geschimpft und so, meistens von Leuten, die damit nichts zu tun haben, und das ist auch nachvollziehbar. Ich weiß einfach, dass was die, weißt du, das sind eingespielte Leute, das ist deren Job, und was eine Major-Firma, und das ist bei Warner zum Beispiel sehr, sehr, sehr gut gewesen, promotechnisch, also die Frau, die das da gemacht hat, Anke Schneider, die ist eine Koryphäe auf ihrem Gebiet. Das okay. ist unglaublich, was die schafft. Und mit der bin ich auch nachhaltig immer noch sehr, sehr gut befreundet. Und ich schätze die sehr. Und was die da geleistet hat, das ist wirklich heftig. Und das, was du einfach, was du erreichst, also an Menge von Menschen und über welche Wege, das sind einfach andere. Also es ist, als wenn du irgendwie... Okay. du jetzt ein Buch schreibst und dich damit in die Innenstadt stellst, so, oder ob du das bei einem großen Verlag rausbringst. Das macht einfach einen Unterschied. Die Netzwerke sind halt größer und anders.
Kannst du Zahlen präsentieren?
Nee.
Und möchtest du nicht? Oder weißt es auch gar nicht so?
Nee, ich weiß es gar nicht so genau. Ja, also ja. Ich weiß, dass es viel, dass wir viele Platten verkauft haben. Sehr,
oder
sehr
oder kannst du den Hörern einen Vergleich sagen? Also ich sag zwischen, ich sag mal, der Schwan, das war die zweite bei Schiffen, und jetzt Island-Manöver. Also ich sag mal, das eine war vierstellig und das andere war fünfstellig, oder ja. In welcher Größenordnung hat sich das verändert?
Ja, das andere war dann fünfstellig, glaube ich.
Ja.
Also es ist schon viel, viel mehr, weil ich meine, allein dieser CD-Markt, so, ne? Weißt du, hast ja vorhin gehört, CDs interessieren mich nicht wirklich, uns alle nicht so richtig, aber das ist halt klar. Und wenn du dann ein Video hast und das im Fernsehen läuft und irgendwie, ich glaube, Haubentaucherwerben oder Harm Rochel hatte eine Heavy Rotation, da gab es MTV noch.
Ja.
Dass du in jedem Magazin drin bist, so, das ist ein Riesenbatzen Arbeit, den musst du erstmal leisten, ne? Und das wird da halt gemacht.
Ja, genau. Das ist halt der Unterschied zu vielen kleinen Bands, oder was heißt kleine Bands, da bin ich auch wieder fies irgendwie. Aber ich sag mal, ich hatte in den letzten Sendungen so Bands wie Love A, Verbrannte Erde, Klotz jetzt ganz aktuell in der vorletzten hatte ich Messer, und jetzt ganz aktuell in der letzten hatte ich Affenmesserkampf.
Ja.
Und das sind schon sehr unterschiedliche Geschichten, die man da hört, aber die bleiben alle immer noch auf so einem DIY-Label. Ich glaube, am besten gehen momentan Messer ab. Irgendwie, die haben jetzt die zweite Auflage drucken lassen, und alle anderen bleiben halt immer so in dem Spektrum, dass sie vielleicht ein Label haben. Also ich meine jetzt diese kleinen Labels, du weißt bestimmt, wen ich meine, ne? Und kommen da irgendwie nicht so richtig aus den Puschen, warum auch immer. Ne? Also
ich meine, This Charming Man, die irgendwie Messer und Kadaver und Junior Sleep und die ganzen Sachen machen, seit Ewigkeiten. Und das, was der da macht, ist einfach super. Weil das ist, also ich meine, mach mal heutzutage in Deutschland ein Indie-DIY-Punk-Label auf und bring irgendwie am laufenden Band gute Platten raus. Das musst du jetzt mal hinkriegen, weil die Messerplatte, also ich glaube, es hat mir kaum in den letzten Jahren was so dermaßen die Schuhe ausgezogen wie diese Platte.
Die ist Weltklasse, von vorn bis hinten.
Wahnsinn, auch. Das ist einfach unglaublich großartig. Ja. Und und das ist halt irgendwie so. Ich meine.
Sollen wir ein bisschen Name-Dropping machen? Ich habe hier so ein paar.
Alter, voll.
Mal gucken, was du kennst. Ne? Das können die Radiohörer jetzt leider nicht sehen. Aber ja, ich halte dem Torbert von Turbostadt jetzt gerade Vinyl-Cover mal kurz vor die Kamera und mal gucken, also ich löse auch auf, wenn du es nicht selber erkennst, aber ja, welche Platte ist das?
Die musst du weiter weghalten.
Weiter weg, Entschuldigung. So.
Die kenne ich nicht.
Das ist die neue von Verbrannte Erde.
Ah, okay.
Verbrannte Erde aus Jena. Das gibt's auch schon seit 16 Jahren, ja, irgendwie sowas. Ein paar Jahre älter als ihr.
Sniffing Glue.
Ja, genau. Mit denen habt ihr auch schon mal gespielt, bestimmt, oder?
Nee.
Nee, gar nicht? Nee?
Aber ich mag den Bandnamen.
Ja, ist ja eher so eine Hardcore-Geschichte, ne? Ja. Wie ist das immer, wenn man über Turbostadt liest, dann liest man gelegentlich über Hardcore-Wurzeln irgendwie. Ja. Wenn man eure Musik dann aber hört, ja, mit Hardcore ist ja nicht mehr so viel, ne? Oder? Was?
Nee, also, das ist ja heutzutage, wenn du, also Hardcore ist, die Begrifflichkeiten haben sich ja komplett verschoben. Ich meine irgendwie, ja, dass du heute für Tätowierungen und Frisuren-Metal den Begriff irgendwie Emo verwendest. Ich weiß nicht, ob die ganzen jungen Leute nicht wissen, was Discord ist, so, aber...
Die wissen das nicht. Die laufen einfach
halt
so rum. Die
Begrifflichkeiten haben sich halt einfach verändert und das ist bei Hardcore ja auch so. Ich habe ja auch vor kurzem mit jemandem drüber geredet. Ja. Hardcore sind für uns, das ist für uns immer Punk gewesen, ne? So, ja. Und irgendwie, und klar, so Bands wie, keine Ahnung, Minor Threat, Uniform Choice, Chain of Strength, Judge, Youth of Today, Gorilla Biscuits, der ganze Kram, das hat man früher gehört und einige dann später auch noch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die ganze Entwicklung hin zu Hatebreed, Earth Crisis und eigentlich Heavy Metal, also ich mag Metal, ich bin großer Metal-Fan, aber... Aha. Aber ich kann mit dieser Form von Metal Hardcore der 90er kann ich nichts anfangen. Also ja, es ist in den meisten Fällen sogar schlecht gespielt. Das ist so, ich meine, das gibt Maiden, was willst du da machen? Das ist aber albern.
Ich habe vor kurzem auf ZDF Kultur, ich glaube Wacken, ne? Wacken haben sie gezeigt irgendwie. Boah, war das schlimm irgendwie. Also eine Band platter als die nächste irgendwie. Total billiges Songwriting, total blödes Styling, vollkommen old-fashioned und da gehen dann immer noch irgendwie, wie viel sind da bei Wacken irgendwie? 60.000, 70.000 Leute oder was, ne?
Ich hab's dieses Jahr nicht gesehen. Ich weiß, das Line-Up war dieses Jahr recht dürftig. Ja. Ich guck mir mittlerweile wirklich lieber, keine Ahnung, eine Whitesnake Reunion an, als das mache ich dann tatsächlich.
Here I go again.
Alter, ich wäre sowas von da.
Okay, nächste Platte in meinen Händen.
Ja. Nein, haben wir mal mit zusammengespielt. Ich weiß wo, ich kann mich an die Musik nicht erinnern.
Ja, aber das geht schon eher so in so eine Hardcore-Geschichte. So, die Platte haben wir gerade fast schon besprochen.
Die Messerplatte im Schwindel. Großartig.
Eine großartige Platte. Wirklich? Ich habe 2 Stunden auch mit denen gequatscht. Super sympathische Leute und.
Hast du mit Pogo gequatscht, mit dem Wasser?
Mit Pogo und mit Hendrik. Ja, und ich sag das jetzt mal hier über den Sender. Das war sogar das zweite Interview, weil ich hatte das erste Interview hatte ich mit Pascal und Hendrik.
Ja.
Und das hat nicht funktioniert. Irgendwie. Im Nachhinein stellte sich heraus, irgendwie, die hatten vorher Probleme mit ihrem Skype-Anschluss und dann hieß es, ja, mach nochmal an, mach nochmal aus, geh nochmal rein, geh nochmal raus und irgendwann lief die Aufnahme nicht mehr und ich habe es nicht mehr beachtet. Und dann haben die mir netterweise angeboten, eine Woche später, komm, machen wir nochmal und Albtraumsituation.
Pogo ist ein großartiger Typ.
Pogo ist der Beste.
Pogo und ich sind in einem Bassistenclub. Wir haben einen Bassistenclub hier. Da, B5, Alter.
Sagt mir jetzt nichts, aber...
Der B5, ey. Der Bassistenclub B5. Warum kennt das?
Ich bin doch Gitarrist. Woher soll ich das denn kennen? Nächste Platte.
Matula.
Blinker.
Du sitzt keine Platten von Matula. Wir haben schon mal zusammengespielt. Ich mag die Jungs gerne. Die haben auch einen sehr haarigen Bassisten, den finde ich gut. Ich kenne die Platte nicht. Ich glaube, unser Mischer hat die aufgenommen, Hauke.
Kommt hin. Ist ein Ticken softer als Turbostadt irgendwie. Aber Ich dachte eigentlich, da wäre eine enge Verbindung, weil ich dachte irgendwie, eine gewisse Ähnlichkeit ist dann doch da. Aber Ähnlichkeit heißt ja nicht, dass eine Verbindung da ist. Und das ist ja eh so ein verrückter Effekt über die Jahre, ne? Während ihr dann über die Jahre, nee, in den Anfangsjahren eigentlich
ich weiß, was du sagen willst.
immer mit diesen Bands verglichen worden seid, deren Namen ja. Ich jetzt nicht wiederholen will, obwohl sie genial sind, ja. Seid ihr ja jetzt in der Situation, dass man euch als Referenz erwähnt. Ja. Ne? Wie hast du so diesen Wandel so erlebt? Bedeutet dir das was oder machst du dich drüber lustig oder?
Nein, es bedeutet mir was und es macht mich. Ich meine, ey, weißt du, in jeder Castingshow wird mit dem Wort Stolz um sich geschmissen und das war ja auch schon immer beschissen, so.
Ja, ja.
Das ist auch wichtig, dass das beschissen ist. Ja. Aber es fühlt sich schon echt gut an, weil ich kann mich halt immer noch daran erinnern, wie wichtig mir, und das sind sie auch immer noch, E80, Dackelblut, angeschissen, dass Moor, Blume am Arsch der Hölle waren. Ich war nicht so der Boxhamsters bei der Live-Typ, aber wenn ich mir halt vorstelle, dass halt wirklich junge Leute unsere Band gehört haben und dann irgendwann gedacht haben, ey, ich mach jetzt auch eine, ich flipp aus. So, ne? Dann ist das toll. Das ist großartig. So. Ich würde mir wünschen, es würde immer noch Dackelblut da stehen.
Im Endeffekt, so. Ja. Herr Rachut macht andere Geschichten inzwischen. Ne? Ja. Aber ihr kennt euch doch, ne? Ihr habt euch doch über die Jahre kennengelernt, oder?
Er hat mich mal in den Schwitzkasten genommen, aber mir auch eigentlich nicht.
Wahrscheinlich hast du es verdient.
Mhm. Vollkommen.
Okay, nächste Platte, auch so ein Highlight. Kannst du es sehen?
Love A,
eigentlich. Was sagst du dazu?
Finde ich gut, spielen wir oft mit zusammen. Jörg, der da singt, den kenne ich seit Ewigkeiten. Der hat nämlich früher beim Ochs Sachen geschrieben und auch Konzert gemacht in Bad Homburg, glaube ich. Da haben wir dann auf einer Karatematte im Garten gepennt, bei den Eltern in einer Scheune, in der Hornissen waren. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Und am nächsten Morgen bin ich früh aufgestanden, um mich nochmal erfolglos damals für mein Abitur einzuschreiben. Ich habe nämlich meine Schule geschmissen, um damals mit der Band auf Tour zu gehen. Ich hatte die Wahl, entweder rausgeschmissen zu werden oder auf Tour zu fahren. Und ich habe gedacht, Alter, wir fahren halt nach Bielefeld. So, ey, ich komme da nie wieder hin, wenn ich jetzt nicht mitfahre. So. Ich kann mich erinnern, nachdem ich Jörg kennengelernt habe, habe ich zugesagt, wieder zur Schule zu gehen, um es dann nicht zu tun. Also.
Okay.
Ich finde die Band super, sind super Typen. Es macht immer ganz doll Spaß, mit denen zusammenzuspielen. Das ist einfach.
Und die haben auch eine fantastische Platte gemacht, ne? Also jetzt nicht nur produktionstechnisch, die klingt nicht nur super, sondern die haben auch einen ganz eigenen, die hatte ich auch vor ein paar Monaten im Interview, die haben auch einen ganz eigenen Drive, ne? Die spielen viel cleane Gitarre und haben einen etwas anderen Sound, aber das Wesentliche ist ja für mich immer diese, ja, ich sag mal, Kopfpunk-Kompatibilität, dass da halbwegs sinnvolle Texte. Also mein Ding mit Musik ist eh meistens erstmal der Text irgendwie. Klar, als erstes bekommst du mal die Musik um die Ohren gedröhnt, aber wenn da kein halbwegs sinnvoller Text dahinter steht, dann bekomme ich recht zügig Langeweile irgendwie, dann kann ich auch andere Sachen hören. So, ein Klassiker aus dem Norden, nicht ganz aus dem Norden.
Kannst du sagen? Probe maulig. Weiß überhaupt nicht, was das ist.
Was jetzt? Die Platte oder die Band?
Nee, ich habe den Namen halt oft gelesen, aber ich bin letztens schon mal damit konfrontiert worden und konnte das überhaupt nicht einordnen. Das
wird dir verdammt gefallen. Verstehe ich jetzt gar nicht. Nee, noch nie wahrgenommen. Solltest du mal ein Auge drauf werfen. Die haben in den letzten zwei, drei Jahren haben die öfters mit Grisou aus Berlin irgendwie Split-Geschichten oder nee, nur eine Split-Geschichte. Nee, ich meine zwei Split-Geschichten hätten die gemacht, wo die sich gegenseitig gecovert haben. Ja, auf jeden Fall auch. Wer eher 80 mag, der mag auch maulig, sage ich mal. Irgendwie okay. ist noch mal eine etwas andere Richtung, definitiv, ne? Aber die haben auch so einen norddeutschen Schlag und deswegen dachte ich mir eigentlich irgendwie, na gut, okay, aber man kann auch nicht alles kennen. Ich kenne auch nicht alles irgendwie. So, jetzt so das Hype-Ding momentan. Sagt dir das was?
Kotzreiz?
Die neue Kotzreiz, ne? Irgendwie.
Ich glaube, das ist der Schlagzeuger von Jennifer Rostock, oder?
Ja, genau. Also Kotzreiz, also eigentlich höre ich ja sowas nicht, ne? Aber das ist so eine Sonderfallband, weil die, ja, ich meine, die stehen da als Trio auf der Bühne und machen halt bloß im Endeffekt so Blödsinn-Songs, ne? Die haben so eine Sauferhymne, die heißt dann auch Saufen. Die haben eine Emo-Hymne, die heißt dann Du Emo-Sau irgendwie. Fand ich sehr witzig und höre ich mir gelegentlich mal an, wenn ich den ganzen ernsten Scheiß nicht mehr hören kann irgendwie, dann höre ich mir mal sowas an. Okay.
Ich habe keinerlei, oder nur eine ganz geringe Spaßgrenze bei Musik. Also ich habe so alten Funpunk kann ich hören, so Schüsselbrief da oben und so.
Aber Torbert, da sind wir uns verdammt ähnlich, weil die Verbindung Humor Musik, die ist bei mir nie wirklich als Synapse verfestigt worden irgendwie. Geht gar nicht irgendwie. Also für mich war, ich glaube, mein erster wesentlicher Musikeinfluss war in den 80ern Pink Floyd, The Wall, weil das haben wir auch im Englischunterricht damals durchgenommen und ja, ich meine, das prägt dann.
Ne? Das prägt, Alter. Aber auch, es ist auch ein guter Ansatz.
Auf jeden Fall. Next One, kennst du die?
Die Band kenne ich, die Platte nicht.
Ja. Klotz.
Das ist bestimmt super. Ich muss zu meiner, ich muss zur Erklärung sagen, ich höre eigentlich gar keine aktuelle Punkmusik mehr. Also, okay. Also ich habe mir die letzte Off-Platte gekauft und
okay. Wie hieß die? Wiped. Nee, Wiped heißt Single, glaube ich, ne? Genau. Wie heißt die Platte? Die heißt auch Off eigentlich.
Genau. Ist Off, ja.
Ja, genau.
Die habe ich mir gekauft und ich finde gerade eine Band ganz toll, die heißt Cloud Nothings.
Ja, habe ich auch wahrgenommen über die Visions. Ja.
Großartig. Ja. Aber bei mir ist es tatsächlich jetzt so, ich habe es am Wochenende auf einem Festival gemerkt, also Casper habe ich mitgekriegt, aber Crow und Rockstar nicht. Also ich kaufe keine Musikzeitschriften mehr.
Ja, muss ja auch nicht.
Ich lese keine Musikblogs. Ja. Ich interessiere mich sehr für viel moderne, altklingende Metal-Sachen und für viel obskures Zeug, viel Hip-Hop und viel Black Metal und Ambient und Doom-Zeug, aber eher so musiktheoretisch. Also
ich habe in irgendeinem Interview habe ich mit euch gelesen, das ist aber schon ein paar Jahre her, dass du, also ich meine, auf jeden Fall hatte ich den Eindruck so irgendwie, dass du so der B-52 Smiths und Pixies-Fan bist irgendwie.
Nee, das ist Roland.
Ah, sorry, okay, vertue ich mich komplett.
Also Smiths können wir uns alle drauf einigen, B-52s auch alle. Ich meine, großartige Platten gemacht.
Okay.
Und Pixies eigentlich auch alle.
So. Okay, jetzt hast du von deinem eigenen Geschmack gerade aber englischsprachige Bands erwähnt, ne? Hörst du, also, das heißt, ich langweile dich gerade mit diesem
Name-Dropping. Nein, überhaupt nicht.
Weil ich habe nur deutschsprachige Bands rausgesucht, glaube ich. Irgendwie.
Total super.
Ja, okay, next one. Karma Copter, kennst du die?
Keine Ahnung.
Aus Mannheim. Fantastische Slackercore-Band, geniale Texte.
Wie heißen die?
Karma Copter. Okay. Wenn dir Turbostart gefallen, dann gefallen dir Karma Copter auch. Next One. Stichwort hatten wir eben schon.
Grisu. Kenne ich auch, weiß ich auch nichts von.
Ah, okay. Haben veröffentlicht, sind vertrieben über Flight 13 und veröffentlicht bei Spam Records. Ja, Berliner Connection wahrscheinlich. Irgendwie. Next One, eine meiner, also wenn du Love A magst und wenn du Messer magst, dann magst du auch die. Sagt dir das was? Kannst du das sehen?
High Five Zukunft?
Ja, die Band heißt Freiburg.
Die Band heißt High Five Zukunft.
So wie die Stadt.
Das erinnert mich an Schnelle Autos Organisation.
Ja, nee, Schnelle Autos Organisation sind, ich will nicht gemein sein, langweiliger. Die sind etwas folkiger. Und hier, die sind eher, die gehen tendenziell auch fast schon in so eine Emo-Richtung, aber die Texte sind wiederum so eindeutig gut, dass man den Emo-Faktor vollkommen vergisst, zumal der Sänger nicht permanent schreit. Ne, das ist das Schlimme an den meisten Emo-Bands, dass die meinen, irgendwie über die Lautstärke des Sängers würden sie irgendeinen Ausdruck erzeugen. Und hier hochintelligente Texte irgendwie. Okay, next one, ein neuer Klassiker. Ah, die spiegelt natürlich.
E80.
E80, definitiv nein. Ne?
Mir wurde gesagt, sie ist furchtbar.
Bitte?
Ja, mir wurde gesagt, die Platte ist furchtbar.
Ja, das ist immer alles Geschmackssache, ne? Also ich finde...
Von so Ur-E80-Fans, die gesagt haben, das ist die erste Platte, die sie gar nicht abkönnen.
Haben das die Beatles-Fans damals dann auch nicht auch gesagt, als das White Album rauskam?
Relevant war das noch nie. Ich habe sie noch nicht gehört.
Das ist das White Album von E80. Es ist Silber. Ne?
Haben Sie Chöre?
Nein, nein. Da, Sie haben ein Stück, definitiv nein, so heißt ja auch die Platte. Und das Stück, definitiv nein, da kommt zum Schluss, da brüllen dann alle vier Bandmitglieder definitiv nein, und zwar nacheinander. Und es ist im Stereo-Mix so gepennt, dass ich weiß jetzt nicht wer, ich kann die Stimmen nicht auseinanderhalten, der eine ganz links, der andere in der Mitte, der andere ganz rechts. Und dann der Sänger wieder zum Schluss in der Mitte ist. Sehr witzig. So, das der neueste Scheiß aus dem hohen Norden.
Das Disco Oslo, der Schlagzeuger ist der Ex-Schlagzeuger von Bitume. Ich weiß das, weil mir der Bassist oder uns der Bassist in Hannover die Platte gegeben hat. Gehört habe ich sie nicht.
Genau, und Disco Oslo ist einer dieser Bands, die dann momentan dann auch mit Turbostadt verglichen werden. Es passt ein bisschen passt es, aber eigentlich nicht. So. Okay, next one, eine Band, die sich aufgelöst hat vor 4 Jahren.
Aus Braunschweig, ne?
Ja, genau.
Den haben wir öfter zusammengespielt, ja.
Ja, der Raketenhund. Haben zwei fantastische Platten veröffentlicht und Raus aus Gartenstadt und Walking on Zahnfleisch, verdammt geil. Und einer meiner Lieblinge seit 2 Jahren, ich habe sie Samstag live gesehen.
Oh, Affenmesserkampf, ne?
Affenmesserkampf, ganz genau irgendwie.
Ein hervorragendes Cover.
Das beste Cover, das 2009 veröffentlicht wurde. Also,
hervorragendes Scheißcover. Ich meine, mit dieser Idee so, aber der Form.
Ja, also,
es ist abstoßend schön.
Ja, es ist abstoßend schön. Und über Affenmesserkampf, die haben eine enge Connection zu Robinson Krause. Und das sind ja alles Kieler Bands. Und die haben wiederum auch Connections dann zu Findus. Ne, ja. Irgendwie. Und mit Findus habe ich jetzt eben kurz, ich war eben noch kurz im Internet, habe nochmal Turbostart eingetippt, habe ich gelesen, der Jan hat irgendwas mit Findus gemacht vor ein paar Monaten irgendwie. Ja. Da hat er denen geholfen bei irgendeinem Track oder irgendwas gesungen? Weißt du das?
Feuer in Paris heißt der Song, den hat er, glaube ich, für die nochmal, da haben die, glaube ich, nochmal neu gemacht oder anders gemacht, hat er mitgesungen.
Ja.
Genau, und das sind gute, also Moritz, der Gitarrist, ist ein sehr guter Freund von mir, Simeon, der Sänger auch, die wohnen hier auch in Hamburg. Den Moritz habe ich gestern gesehen, das ist eine super, 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 super Band. Also Findus halte ich echt alle Fahnen hoch.
Ja, ich war Samstag in Köln im Etablissement.
Ja?
Also ehemaliger Club Scheiße, ich weiß nicht, ob ihr da jemals gespielt habt.
Gewesen, aber nicht gespielt.
Ja. Und da waren halt Affenmesserkampf zusammen mit Robinson Krause, die haben es auf ihrem Level geschafft, ich glaube neun Tage, 9 Städte zu touren. Und Köln war jetzt der Abschluss. Und Affenmesserkampf sind, wie gesagt, ein Traum, eine super geile Band. Kann man nicht anders sagen. Ja, Tobert, ich will dich nicht länger in deinem Dasein stören.
Ich muss nur abwaschen, ey.
Ja, klar, glaube ich. Ja.
Aufräumen, Kindersachen aufräumen. Ich muss noch einen Tee machen. Ich muss noch hier in der neuen Jamie Oliver Zeit irgend so ein paar richtig teile Rezepte, die muss ich mir mal rausschreiben, wie ich machen.
Oh, das habe ich noch nicht gewusst. Jamie Oliver hat eine eigene Zeitung.
Puh. Ja, ich halte sie hoch. Ist ein super Ding. Ich koche gerne und bin ein Fan.
Das war schon wieder so ein Plop. Kann nicht wahr sein. Ich muss das mal aufschreiben, sonst vergesse ich das im Nachhinein. Okay, ja, ich wünsche euch viel Glück bei den Studioaufnahmen, viel Spaß und hoffe auf schnellstmöglichsten Output und dass ihr schnell ein Label findet und das ganze Ding schnell veröffentlicht. Ne? Und,
breitbandige Dokumentation. Ich knall morgen die neue Website online und da wird es ganz viele immer nur Fotos geben. Fotos, Fotos, Fotos. Man kommuniziert ja heute in Fotos. Ich finde es super. Vom Aufnehmen. Kleine Sachen. Kleine Filmchen. Worauf wir Bock haben. Mal gucken. Kann man sich reinziehen.
Okay. Ich freue mich drauf und ich denke mal eure ganzen Fans, die das verfolgen auch. Tobert, viel Glück und vielen Dank.
Auf Wiedersehen. Mach's gut. Bis bald.